Wir haben einiges erlebt, wir auch. Und wir haben von der gleichen Gnade Gottes leben dürfen. Und jetzt die Zeit, wo man schon ein bisschen angedeutet hat, mit der ganzen Krisensituation und all das Ungewisse, das vor uns ist, da fragen sich viele, was kommt auf uns zu, wie du vorher gesagt hast. Eines ist ganz sicher.
All diese Beschränkungen für die Grundrechte, gell? Ist man so verkabelt da. Das ist ein Wort, das jetzt viel fällt, aber eben eines ist sicher, wir erwarten nicht die Katastrophe, sondern wir erwarten den Herrn Jesus Christus. Nämlich heute möchte ich ein bisschen aus dem 1. Thessalonicher einiges mitteilen und einfach, ist eine Gemeinde, die sehr vorbildlich eigentlich ist und mit diesem Bewusstsein des Kommens des Herrn gelebt hat. Und ich denke, das ist für uns ganz, ganz wichtig auch. Ich möchte aber noch beten. Ja, lieber Herr, wir möchten danken, dass wir unter deiner Obhut sind, dass du gute Gedanken hast für uns, selbst in Momenten der Prüfung, der Schwierigkeiten. Wir haben viel Gutes erlebt durch deine große, mächtige Hand, durch deine gute Führung. Wir danken dir, Herr, für das, was auch heute noch geschieht in der Welt. Und danke, dass du auch heute noch derselbe bist. Ich bitte dich auch für den Roland, dass du ihn stärkst und dass auch, was jetzt einfach nötig ist an Behandlung, die richtige entschieden wird und gemacht wird und es ihm helfen kann. Wir wollen dir herzlich danken. Amen. Die letzte Bitte in der Bibel. Wer weiß, was die letzte Bitte, die erscheint in der Bibel? Komm, Herr Jesus. Komm. Eines der letzten Worte in der Bibel, in Offenbarung 22. Ist das auch unsere Bitte? Wer hat heute schon gebeten, Herr Jesus, komm im Wald oder in dieser Woche. Ich denke, es ist ein gutes Gebet, sehr kurz, sehr wertvoll. Und manchmal denken wir vielleicht noch nicht so weit, dass der Herr Jesus bald kommt. Wir denken manchmal, Herr, komm besser noch nicht bald. Ich habe noch einiges zu tun. Ich möchte vielleicht auch einiges zurechtbringen in meinem Leben. Oder ich möchte noch ein bisschen älter werden. Einer möchte vielleicht noch heiraten. Und die anderen, die mal schon ein bisschen älter sind, möchten noch unsere Enkel wachsen sehen. Und so gibt es so vieles, was uns an diese irdische Welt bindet oft. Und da müssen wir auch immer wieder an die Geschichte denken, wo Jesus gesagt hat, von dem Hochzeitsmahl, ein König hat eingeladen für ein Hochzeitsfest. Und die Leute sind nicht gekommen. Jeder hat noch irgendetwas anderes zu tun gehabt. Der eine hat ein Land gekauft, musste er genau anschauen noch. Der andere hat ein Joch Rinder gekauft und einer hat frisch geheiratet. Und alle haben sich entschuldigen lassen. Es geht jetzt im Moment nicht. Und ich denke, manchmal ist es auch heute so. Und ich denke auch gerade die ganze Situation, die wir jetzt durchmachen, die uns ein Stück weit beängstigt, verunsichert, ist vielleicht nicht nur eine Katastrophe, sondern kann auch eine Chance sein, eine Möglichkeit, wo Gott uns in besonderer Weise einlädt, unsere Prioritäten zu überdenken, unsere Wege zu prüfen, unsere Gedanken und unsere Ziele klar vor Augen zu führen. Ja, wir sind oft so gebunden an dieses Irdische. Auch wir in der Mission, man kann so mit so vieles tun und manchmal den Herrn aus den Augen verlieren, selbst. Und wie mehr irdisches Zeug wir haben, irdische Güter, umso schwieriger ist es vielleicht, die loszulassen. Das ist die Not des Wohlstandes. Das sehe ich in der Schweiz, da ist so viel Wohlstand, die Leute sind so selbstzufrieden. Kaum einer braucht noch Gott. Kürzlich, wo wir mal ein Traktat weitergeben, na, brauche ich nicht. Sagen viele Leute, wollen gar nicht ins Gespräch kommen über das. Und trotzdem ist viel Not unter der Oberfläche. Und darum braucht es wohl auch Anfechtungen, Krisen, Nöte, die Pandemie, um die Menschen aufzuwecken und auch ein Stück weit, dass man sich eben hinterfragt, wo stehe ich wirklich. Und heute wollen wir ein bisschen mit den Thessalonichern uns bekannt machen. Ich denke, die meisten kennen ja dieses Buch oder dieser Brief von Paulus an die Thessalonicher, an eine Gemeinde, die eigentlich sehr vorbildlich ist. Und etwas ist mir aufgefallen, ich bin jetzt dran, so über WhatsApp Botschaften für unsere Geschwister in Panama und Ecuador weiterzugeben, sonntageweise. Und da haben wir die Thessalonicher durchgenommen, Schritt für Schritt. Und da ist mir aufgefallen, wie der Stellenwert gerade von dem Warten auf das Kommen des Herrn so wichtig ist. In jedem Kapitel, jedem von den fünf Kapiteln ist das erwähnt, das Kommen des Herrn. Fangen wir an im ersten Kapitel und schauen uns mal an, wie die Geschichte angefangen hat. Nachdem wieder Paulus jetzt das in diesem Brief erzählt, geht es hier um eine radikale Umkehr, was diese Leute in Thessalonich erlebt haben. Wir können das auch in Apostelgeschichte 16 lesen, wo er ja nur ganz kurze Zeit da sein konnte und dann Verfolgung war. Und da sind Leute zum Glauben gekommen. Und Paulus hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Gemeinde gepflegt, ein Stück weit, obwohl von Weitem, durch Briefe. Und hier erwähnt er, was gesprochen wird über diese Gemeinde, über die Bekehrung oder den Anfang, diese radikale Umkehr, die diese Menschen in Thessalonich erlebt haben. Im Vers 9, erster Brief an die Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Denn sie selbst, die anderen ringsum, erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Hier sehen wir die verschiedenen Schritte in einer wirklichen Hinwendung zu Gott. Die haben sich bekehrt, also die Leute haben das kommentiert. Das wäre schön, wenn das von uns auch so reden würdet oder von allen Christen. Die haben sich von den Götzen abgewandt und haben eine andere Richtung eingeschlagen, haben sich Gott zugewandt. Sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt. Es gibt ja Leute, die mögen das Wort Bekehrung gar nicht mehr hören, weil man sich von allen Dingen und allen möglichen Bewegungen vielleicht dieses Wort hört. Aber hier steht ganz klar, umgekehrt, das ist die Umkehr von einer Richtung in die andere, von den Götzen zu dem lebendigen Gott. Und dann um ihm zu dienen, nicht einfach um ihm zu kennen, zu wissen über ihn, neue Erkenntnis, sondern um ihm zu dienen und das war Teil dieser Umkehr, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ist interessant hier, dieses Element einer Bekehrung befreit vor dem zukünftigen Zorn. Das wird heute sehr wenig von dem geredet, von dem Gericht, das über diese Welt kommen wird. Und die waren sich bewusst, da hat Gott uns errettet von dem Gericht und bewahrt von dem Gericht. Also können wir hier sehen, da war Aufnahme des Wortes. Später im zweiten Kapitel wird das auch noch erwähnt, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Das Wort ist zu ihnen gekommen als Gottes Wort. Sie haben dieses Wort aufgenommen. Sie kamen zu einer klaren Erkenntnis des lebendigen Gottes. Sie haben sich abgewendet von den Götzen, Buße getan, haben sich Gott zugewandt und haben diese Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Das war das ganz Normale. Zuerst haben sie den Götzen gedient mit ihren Kulten und mit ihrem Leben und jetzt dem wahren, lebendigen Gott, den sie erkannt haben durch Jesus Christus. Das ist ein Zeugnis, das Zeugnis der Gemeinde, der Umkehr, des Anfangs von dieser Geschichte, die neue Geschichte mit diesem Menschen in Thessalonich. Sie hatten eine Hoffnung, eben das am Schluss ist dann, und um auf seinen Sohn im Himmel zu warten, das war ihre Hoffnung, die Erwartung des Kommens als Herzensangelegenheit aufgenommen. Und das geht eigentlich durch den ganzen Brief hindurch und das ist ein Stück weit auch das, was sie motiviert hat, diesen Weg zu gehen. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen über das, was die Auswirkungen dieser Umkehr, können wir in den ersten Versen sehen. Vers 2, da sehen wir immer diesen dankbaren Apostel, wenn er betet, der war immer das Danken mit dabei. Ist auch ein wichtiger Punkt, den wir uns merken können für unser Gebet. Danken schützt vor Wanken. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Vers 2. Wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wieder ein Zeugnis. Paulus hat für diese Menschen gedankt und hat gehört durch die Briefe oder den Besuch, der Timotheus da gemacht hat, wie es da her und zugeht und hat dieses Zeugnis bekommen. In dieser Gemeinde war Glauben und nicht nur Glaube, sondern ein Glauben mit Werken, wie im das Werk eures Glaubens und die Bemühungen und in der Liebe, die Arbeit, die damit verbunden ist. Eine Sache ist ja, dass wir sagen, wir haben Liebe, aber das andere ist, dass daraus ein Dienen entsteht, Fürsorge füreinander, Gastfreundschaft. Das Gegenteil von dem ganzen Egozentrismus, der heute so modern ist und so natürlich im gewissen Sinn ist. Die Liebe ist das genaue Gegenteil, die uns bewegt, dem Nächsten zu dienen oder das Wohl des Nächsten zu suchen. Nicht mich zuerst zu sehen, muss doch auch für mich schauen. Das ist ein Wort, das man immer wieder hört. Ich muss auch für mich Zeit haben. Natürlich müssen wir das, aber das haben wir auch meistens genug. Die Frage ist, was wir damit machen. Und in dieser Gemeinde war ein Zeugnis von Werk des Glaubens, Bemühungen der Liebe oder Arbeit in der Liebe und standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Die Hoffnung ist die Erwartung. In Spanisch zum Beispiel ist das sehr nahe, das Wort Esperanza, Hoffnung, hat mit Esperar zu tun, mit Erwarten. Also die Hoffnung ist nicht einfach, wir hoffen, dass man hofft alles, was man nicht sicher ist. In dieser Welt ist genau so, wird das Wort Glauben ja auch so verkehrt gebraucht heute. Ich glaube das ist, man weiß es nicht sicher, aber der biblische Glaube weiß, hat einen Grund, das Wort Gottes. Und die biblische Hoffnung ist ausgerichtet auf die Verheißungen des Wortes Gottes auch. Und eine von diesen Verheißungen ist, Jesus wird wiederkommen. Sie haben auf das hin gelebt und das hat ihnen Kraft gegeben, auch die Schwierigkeiten auszuhalten, die Prüfungen durchzustehen. Sie waren gefestigt in der Hoffnung oder hatten ein standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Dieses Dreierpack ist ganz, ganz wichtig für unser Leben auch. Liebe, Glaube, Liebe, Hoffnung und die Auswirkungen davon. Nicht nur als Konzepte in dem Sinn. Und jetzt weiter, ein Stück weit die Grundlagen dieses Christseins. Oben ist die Auswirkung des Christseins, was wir jetzt gesehen haben, Glauben, Liebe, Hoffnung. Und jetzt die Auswirkungen oder die Grundlagen dieses Christseins. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Sie waren Auserwählte. Paulus hat ihnen das gesagt, er hat das erlebt. Diese Erweckung ist geschehen, weil Gott schon zum Vornherein da etwas gewirkt hat. Das ist das Schöne, ich denke, zu sehen, wie, wenn Gott wirkt, auch hier im Allgäu hat Gott gewirkt. Und ich denke, weil er einfach Rahmen hatte mit den Allgäuern, da sind viele Menschen zum Glauben gekommen in den letzten 50 Jahren. Wir haben das vielleicht von außen ein bisschen beobachten können. Ihr seid mittendrin gewesen in dieser Bewegung. Da sind in den letzten 50 Jahren so viele Menschen doch zum Glauben gekommen sind. Aus ganz religiös-katholischen Hintergrund zum Teil. Wir haben das erlebt in unserer Familie und Familie von Amaresi auch. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Aber der Anfang einer Erweckung ist immer das Wirken Gottes. Er wollte uns erretten. Ich habe das in meinem Leben auch erfahren. Ich bin ihm lang genug davon gelaufen. Die Auserwählung, wir wissen es, von Gott geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Hier ist die Perspektive des Apostels, der dort das Vorrecht hatte, das Evangelium hinzubringen, zu predigen. Er hat erkannt, dass das ist ein Werk Gottes, das ist göttliches Wirken. Das sind Menschen, die zubereitet sind. Und das Evangelium, sie konnten das Evangelium nicht einfach als ein Wort, als eine neue Religion bringen, sondern es ist zu euch gekommen in Kraft und Heiligem Geist, in großer Gewissheit. Viele würden das vielleicht heute auslegen, eben das war eine große Kampagne mit viel Aufwand vielleicht oder viel Bewegung oder viel Lärm oder so, aber ich denke, diese Kraft Gottes ist in erster Linie die Kraft zur Errettung, die Kraft, um Menschen zu verändern. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes zu retten, jeden, der da glaubt. Es hat eine große Wirksamkeit. Paulus durfte das erfahren in Thessalonich. Es ist wieder die Erwählung da, die Aufnahme des Evangeliums als Wort Gottes, das Glauben bewirkt hat in den Herzen der Menschen und dann die Erfahrung der Kraft des Evangeliums durch die Vergebung der Sünden zum Beispiel. Das ist eine Auswirkung dieser Kraft Gottes, dass Menschen erfassen dürfen, dass Gott ihnen die Sünden vergibt. Aber andererseits geht es noch weiter, auch die Kraft zum Vergeben, das ist also wichtig, dass diese Versöhnung mit Gott und Versöhnung untereinander Hand in Hand gehen darf. Viel Not in dieser Welt ist ja wegen dieser Zersplitterung, diese Problematik zwischenmenschlich, auch in der Familie und überall. Die größte Not der Indianer, das haben wir immer wieder gesehen und haben wir ihn auch ausgedrückt, war nicht mal die Armut. Waren nicht mal vielleicht die Krankheiten, sondern war die Zerstrittenheit oft in der Familie, dass man einander gehasst hat, einander hinter den Ruhm geredet hat, einander durch Zauberei umbringen wollte oder beleidigt und Schaden angerichtet. Das war so viel Not, was da entstanden ist. Und das haben uns die Leute immer wieder gesagt, das stimmt. Darum ist unser Leben so mühsam. Daran leiden wir am meisten. Und durch die Kraft des Evangeliums kann Vergebung geschehen. Vergebung vor Gott, Befreiung unseres Gewissens, dass unsere Schuld vergeben ist, aber auch, dass wir vergeben dürfen und Vergebung empfangen dürfen. Als Auswirkungen dieser Kraft, die da gekommen ist durch das Wort Gottes. Oder auch die Kraft zur Befreiung von der Macht der Finsternis in vielen Bereichen. An die Kolosser hat Paulus das geschrieben, ihr seid befreit worden doch von der Macht der Finsternis zu seinem Licht gekommen. Und dann auch die Gewissheit, wie hier wird die Gewissheit angesprochen, bezüglich der Wahrheit. Wir wissen, was wir glauben. Wir wissen jetzt, was wahr ist. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Ich denke, das ist heute so wichtig, wo wir in einer Welt leben, wo wir fast nicht mehr wissen, was noch wahr ist, von dem, was heute zum Beispiel geschrieben und gesagt wird. Diese ganzen Theorien, die ganzen Ideen, die mit dieser Pandemie zusammenhängen und mit all diesen Geschehnissen, das ist so verwirrend. Das haben mir viele Leute gesagt und es geht uns selber so, man weiß nicht mehr, wem du glauben kannst. Aber mittendrin wissen wir, wem wir glauben können. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und darum müssen wir heute so am Wort Gottes bleiben. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen, nicht faszinieren lassen oder betören lassen oder verunsichern lassen. Wir müssen am Wort Gottes festhalten. Wir dürfen am Wort Gottes festhalten. Diese Kraft ist da zu den Thessalonichern gekommen durch das Evangelium. und im Heiligen Geist diese Gewissheit, die sie erleben durften. Und dann haben sie auch den Mut zum Widerstehen in Bedrängnis bekommen. Und die Freude durch den Heiligen Geist. Und noch etwas, was wir nachher sehen, die Bereitschaft oder den Drang, das Evangelium weiterzugeben. Und ich denke, das ist wichtig. Das ist noch nicht fertig heute, wenn wir auf den Herrn warten. Und wir, manche denken, na, Herr, warte noch, wir müssen noch ein paar Sachen fertig machen oder zurechtbringen oder was noch nicht fertig ist. Und darum ist der Herr nicht gekommen, dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Noch heute ist das Werk Gottes im Gang. Wir müssen nicht denken, auch wenn die Mission heute anders aussieht, vielleicht in einer anderen Phase ist, in vielen Ländern, aber und auch bei uns schwieriger ist, vielleicht das Evangelium weiterzugeben, aber der Auftrag ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen nach vorne schauen, dass das abgeschlossen werden kann. Die Vollzahl der Heiden muss eingehen, bis der Herr kommt. Nochmal vom Vers 4 weg und dann noch bis zum 8. lese ich da, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Wir sehen hier wieder Paulus sein eigenes Leben sehr, sehr verquickt mit der Botschaft, die er ausrichtet. Es ist nicht nur das Wort, sondern es ist die Kraft, die in uns gewirkt hat. Sie durften mit großer Gewissheit das Evangelium predigen und Frucht sehen davon. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall. Euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Ich denke, aus all diesen kurzen Beschreibungen sehen wir, dass die Thessalonicher oder die Gemeinde Thessalonicher was ganz Besonderes war. Wirklich vorbildlich. Sie sind in großer Bedrängnis festgeblieben. Und Paulus hat darum vielleicht eine besondere Beziehung gehabt zu ihnen. Und später auch eine Besorgnis, hoffentlich können sie auch feststehen. Eines ist ein guter Anfang, auch nach einer Erweckung, das andere ist ein guter Fortgang und ein Zuendebringen des Werkes Gottes. Wir sehen hier, die Geschwister, die haben die Freude im Heiligen Geist erlebt und mitten in der Bedrängnis, ihr seid unserem des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Offensichtlich war da eine arge Verfolgungswelle, die da ausgelöst worden ist, von Seiten der Juden und von Seiten des römischen Imperiums. Da hat keiner seine Grundrechte verteidigen können. Ich denke heute immer wieder, heute wird so, sogar die Masken und was alles ist gegen die Grundrechte. Wir haben Rechte, wir müssen befreit sein. Und das ist so absurd. Viele Menschen haben nicht viele Rechte, müssen so leben. Diese Christen hier, die wurden bedrängt und verfolgt. Und sie hatten die Freude im Heiligen Geist. Sie sind nicht auf die Straße gegangen, zu protestieren, wie das heute üblich ist. Und in der Schweiz vor allem auch. Und dabei geht es den Menschen noch so gut. Die wissen gar nicht, was es heißt, im Elend zu leben. Soweit und dann eben, da fragt man sich, wie ist das möglich, dass eine Gruppe, dass Menschen auch unter diesen Umständen fröhlich und freudig vorwärts gehen und nicht ins Wanken kommen. Paulus war selbst besorgt, wie geht's wohl mit unseren Geschwistern in Thessalonik. Und er hat den Timotheus hingeschickt, um dann nachzuschauen. Und er hat Nachricht bekommen und es war eine gute Nachricht, die er bekommen hat. Und ich denke, das Geheimnis ist ein Leben in der Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn. Wie erwähnt, der Timotheus ist dann nach Thessalonich gereist. Paulus hat mit den anderen zusammen wahrscheinlich in Athen und dann in Korinth schon angefangen zu predigen. Er bekommt gute Nachricht, sie stehen fest im Glauben. Vielleicht können wir kurz sehen im 3. Kapitel, Vers 5. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sagt der Paulus als Zeugnis. Ich hielt es nicht mehr länger aus, sondern ich erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Wir sehen hier das Denken des Reiches Gottes. Die Bekehrungen waren nicht nur persönliche, individuelle Angelegenheiten, wie heute zum Teil ein gewisser Evangelismus entsteht oder eine Art des Evangeliums zu verkünden. Nimm den Herrn Jesus an, du gehst in den Himmel. Dann ist deine Sache geregelt. Es geht um das Ganze, um das Werk Gottes. Und darum war Paulus besorgt, wie wird es weitergehen? Wird unsere Arbeit, dieser Anfang, der da geschieht, weitergehen? Wird ganz Europa entzündet werden mit dem Evangelium? Und er war sehr beunruhigt. Und darum haben sie den Timotheus geschickt, wie da steht. Und dann aber im Vers 6, nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt, danach verlangt uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Es verlangt uns, euch zu sehen, gleich wie wir auch. Euch verlangt es und wir uns auch. Da wir deshalb, Brüder, euretwegen bei aller Bedrängnis und Not getröstet worden sind durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Diese Verbindung, dieses Miteinander. Und das ist wichtig auch ein Stück weit. Wir haben in dieser Woche, sind wir in einer Gemeinde auf das Thema gekommen, wie können wir als Gemeinde Mission unterstützen? Und ich denke, diese Verbindung, wenn das diese da ist, dass die, die da draußen sind, nicht einfach das ist ihre Sache da, die sind da in der Mission und machen irgendetwas, sondern es ist unsere Sache. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt ja unser Daniel zurück oder ist zurückgekommen schon und wird wahrscheinlich verschiedene Orte berichten und ich weiß, dass auch sein Anliegen ist, wirklich Verbindung zu den Gemeinden zu haben, dass man weiß und dass man miteinander kämpft, das Gebet und die moralische Unterstützung und die Vorbereitung für eine Heimatzeit oder so, das ist so wichtig, dass das miteinander, und da sehen wir beim Paulus, der war so verbunden mit seinen Geschwistern da in Thessalonich und er sagt, nun leben wir, wenn ihr feststeht. Wir sind froh, dass euch gut geht. Ihr geht vorwärts mit all den Nöten, mit all diesen Anfechtungen, mit all dieser Verfolgung. Wir haben in Ecuador erlebt, dass Menschen, die zum Glauben gekommen sind, in arge Bedrängnis geraten. Nicht so schlimm wie die Thessalonicher. Dort war es, dem Katholizismus abzusagen und als evangelisch zu gelten, indem sie sich taufen zu lassen nach der Bibel, war ein Verrat an der Familie. Vielleicht hat man das früher hier auch zum Teil erlebt. Und an der Kultur. Und viele haben arge Bedrängungen erlebt. Einer hat mir mal gesagt, nachdem wir ein Stück weit miteinander gesprochen haben, und dann hat er sich immer ein bisschen sich rausgeredet und so, und dann plötzlich gesagt, weißt du, ich kenne das Evangelium schon, ich hab schon einen anderen Ort, ich habe das gehört. Aber wenn ich das annehmen würde, dann bin ich erledigt in meinem Dorf. Dann habe ich ganz große Schwierigkeiten, das stimmt. Ein Stück weit sind wir die, die sie in Probleme gebracht haben. Und darum, der Paulus, da war ihm vielleicht so wichtig, sie wollen uns sehen, sie sind freudig, sie gehen vorwärts, sie machen uns keine Vorwürfe, was Problem habt ihr uns gebracht, das werden wir verfolgt. Sondern sie haben wirklich das Wort, das von Paulus ausgegangen ist, das Evangelium als Gottes Wort erlebt. Und das ist auch für uns so wichtig, dass wir heute aus der Bibel leben als von Gottes Wort. Wir brauchen diese Stärkung, wir brauchen diese Ausrichtung, wir brauchen diese Hoffnung Tag für Tag. Gerade jetzt in dieser Situation, wo wir sind. Die Thessalonicher, ja vielleicht noch ganz kurz, da im zweiten Kapitel haben wir da den einen Vers, der auch das Kommen Jesu, das ist der letzte Vers, im zweitletzte Vers, 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht ihr es, vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft. Ihr seid unser Pokal, unser Ausweis, dass wir das Evangelium gepredigt haben. Bei der Wiederkunft des Herrn. Sehen wir wieder, die leben auf die Wiederkunft hin des Herrn. Der letzte Vers im dritten Kapitel, Vers 13, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Wieder. Es geht auf die Wiederkunft zu mit allen Heiligen. Vielleicht noch etwas sehen wir, dass er eure Herzen stärke. Letztlich ist es immer wieder eine Herzensangelegenheit, nicht nur eine Kopfangelegenheit. Es ist eine Herzensangelegenheit. Wie stehen wir wirklich mit dem Herrn? Erwarten wir ihn? Lieben wir ihn? Weil das ist ja, was er bei uns sucht. Diese Realität der Erwartung Christi ging so weit, dass sie besorgt waren um die, die jetzt angefangen haben, wegzusterben. Weil die haben ja gelebt auf das hin, der Herr kommt bald. Der Engel hat das gesagt, so wie ihr ihn gesehen habt, so gehe, so wird er wieder kommen. Und dann sind die Ersten gestorben, sind Jahr für Jahr vergangen in ihrem Nachfolge Jesu. Und der Erste ist gestorben, der eine vielleicht aus Krankheit, die anderen vom Alterswege. Andere vielleicht sind umgebracht worden. Und jetzt, was mit denen? Wenn die schon weg sind, wenn sie entschlafen sind. Und Paulus antwortet ja in diesem Brief, war vielleicht ein wichtiger Abschnitt, auf diese Frage, und da sehen wir wieder den Stellenwert von dieser Wiederkunft Christi und auch noch neue Offenbarungen diesbezüglich. Kapitel 4, Vers 13 und weitere. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Sehen wir jetzt, der Paulus hat auch mit diesem Bewusstsein gelebt. Wir, die wir leben und den Herrn erwarten und dabei sein dürfen in der Wiederkunft des Herrn, wir werden den anderen nicht zuvorkommen. Die werden, und dann kommt, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. So einfach ist das. Wir wissen das in der Theorie alle schon lang, oder? Darüber ist sicher hier gepredigt worden, gelehrt worden, ist ganz klar. Und doch müssen wir es uns immer wieder neu vor Augen halten. Und uns fragen, lebe ich mit diesem Bewusstsein? Ist das eine Realität für mich? Ich denke, das könnte uns helfen, dass wir manche Korrekturen in unserem Leben machen müssen. Dass wir vielleicht sehen, sogar diese Pandemie mit all ihren Auswirkungen, die sicher sehr schwierig sind, kann auch eine Chance sein. Es hat uns gebremst. Es hat all unsere Strukturen, auf die wir so unser Leben bauen, auf die wir so vertrauen, von denen wir so abhängig sind, zum Beispiel das ganze Internetzeug, was würde passieren, wenn das ausfällt? Es kann sein, dass das mal passieren wird. Und es hat uns gezeigt, wie anfällig unser heutiges Denken und Leben ist. Und wie wir vielleicht manche Zeit hatten in der Entschleunigungsphase, um darüber nachzudenken. Ich hoffe, das haben wir gemacht, konnte die Zeit nützen. Oder vielleicht auch in der Beziehung zur Familie, dass mehr miteinander war. Allerdings ist natürlich die Beziehung in der Gemeinde und so eher eingeschränkt gewesen, klar. Aber ich denke, wenn wir vor Augen haben, was wirklich Wert hat, dann ist das alles nicht so schlimm. Und darum ist die Frage, wie wird der Herr uns vorfinden, wenn er wirklich kommt? Hier können wir sehen, der Herr wird kommen. Und er wird plötzlich kommen. Manche werden ihn vielleicht nicht erwarten. Es geht dann auch noch um den Zeitpunkt. Wir können auch im 5. Kapitel noch etwas lesen. Ich weiß, dass das alles nicht neu ist für uns. Aber es ist ein Stück Anwendung jetzt. Nachdem, dass wir jetzt das ganz klar bestätigt bekommen haben, hier ist wirkliche Erwartung des Herrn. Sie lebten auf dieses zu. Das hat ihnen sehr viel Trost und Kraft geschenkt. Das hat sie bewegt, das Evangelium zu verkündigen. Die Gemeinschaft zu leben untereinander. Für Kapitel 5, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich, für viele unerwartet. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Vielleicht ist wichtig, dass wir hier unterscheiden, dass hier redet er wir und sie. Dieser Vers geht jetzt nicht die Gläubigen an in dem Sinn. Sie, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Man weiß, dass das Kind kommt und ist dann noch überrascht. Könnten viele Mütter wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Ihr aber, Brüder, jetzt wieder ihr, geht's uns wieder an, die Gläubigen. Seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Das ist das Wichtigste, dass wir im Licht sind, in dieser Verbindung mit dem Herrn. So wie wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wir sind Kinder des Lichts, nicht der Finsternis. Darum ist so wichtig, dass wir eine klare Identität haben als Christen. Wir aber, wir gehören zum Herrn. Und darum haben wir in all diesen Dingen, die da geschehen, eine ganz andere Stellung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns nun auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein und angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Haben wir wieder dieses Dreipack. Glauben, Liebe, Hoffnung ist das, was jetzt wichtig ist. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer dem anderen, wie ihr es auch tut. Das ist so wichtig, dass wir einander ermutigen und ermahnen. Noch einmal ganz kurz zusammenfassend nach diesem Text hier. Wie will der Herr uns finden? Wachend. Wir denken vielleicht auch an die Geschichte oder das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die haben gewartet auf das Kommen des Bräutigams. Die einen waren bereit, die anderen haben geschlafen, haben es verschlafen. Der Herr will uns wachend finden. Und es steht dort klar, das heißt nicht, dass wir nicht mehr schlafen dürfen nachts, sondern dass wir geistlich wachen sind, dass wir uns nicht beduseln lassen oder auch nicht betrunken, wie es dort steht. Er will uns dienend finden. Wir haben die letzten Gleichnisse vom Herr Jesus, geht ums Dienen, um Haushalterschaft. Da geht ein reicher Mann oder ein König und gibt seinen Knechten die Gaben oder die Talente und kommt dann zurück und die sind nicht bereit zum Teil. Die einen haben was gemacht damit, die anderen nicht. Und so will er uns an unserem Platz finden, den er uns zugesagt hat, an den er uns hingestellt hat. Da sollen wir uns bis zum Letzten bereit sein, ihm zu dienen. Viele denken vielleicht, ja, wenn der Herr schon bald kommt, mit all dem lehnen wir besser uns zurück, wir verkriechen uns irgendwo, dann kann nichts passieren. Der Herr will uns an unserer Aufgabe finden. Im Licht wandelnd, in der Liebe und in der Gemeinschaft untereinander, im Glauben an das Wort festhaltend und vor allem steht auch das Wort nüchtern. Ich denke, in unserer Zeit ist das wichtig. Nüchtern sein, wo so viel Zeug herumgeschwätzt wird und herumkommentiert, wo man eben, wie ich vorher erwähnt habe, nicht mehr weiß, was wahr ist. All diese Theorien. Und mir ist aufgefallen, wie viele Gläubige unter Gläubigen das sehr viel Verunsicherung gebracht hat. Dass manche Leute nur noch Berichte lesen von gewissen Autoren und das geht alles in die gleiche Richtung. Dass man niemandem mehr trauen darf, die Regierung und was alles und die Folge davon, dass sie mit hängenden Köpfen durch diese Welt gehen und nur noch Gefahren sehen. Da läuft sicher vieles hinter den Kulissen, das wissen wir alle. Aber wir müssen uns nicht auf das konzentrieren, sondern auf den Herrn und auf sein Kommen. Die Corona-Krise hat uns saubere Luft beschert. Hat mir gestern jemand gesagt. Da ist weniger Auto gefahren worden, weniger Flugzeuge und so. Das ist schon mal was Positives. Der Herr möchte auch, dass diese Zeit der Entschleunigung oder die Gelegenheit zum Nachdenken uns hilft, die richtigen Prioritäten zu setzen. Dass wir den Herrn vor Augen haben. Er kommt. Unser Herr Jesus kommt. Und unser Gebet soll sein, ja, Herr, komm. Hilf mir, bereit zu sein. Und nicht morgen, sondern heute. Jeden Tag mit dieser Priorität leben. Und da dürfen wir uns auch weiterhin freuen und dürfen unseren Auftrag ausführen und dürfen auch dabei sein, dass noch Menschen zum Glauben kommen können. Dass der Herr noch Menschen hat, eine Gemeinde, die ihm vertraut. Okay, ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, möchte ihm danken, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, weil es deine Zusage ist, es muss geschehen und es wird geschehen, dass du wiederkommst. Aber wir alle neigen dazu, uns ablenken zu lassen. Und so viele Dinge beschäftigen uns heute auch gerade, die ganze Unsicherheit. Aber ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich bitte, dass du dein Volk segnest mit dieser Haltung der Erwartung, Herr, so wie sie in Thessalonich vorhanden war. Wir möchten dir ganz herzlich danken für all deinen Segen. Amen. Ein Wort habe ich noch vergessen, das letzte vom 5. Kapitel mit der Wiederkunft des Herrn. Und es ist auch gerade wie eine Segnung, der Vers 23. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist und die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Mit dem möchte ich abschließen.